Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix. Wir haben heute zwei sehr prominente Gäste der Hamburger Fanlandschaft. Und irgendwie möchte mir gerade mein Kompagnon sagen, dass er unbedingt hier das Wort übernehmen möchte.
Nee, ich wollte dir nur so ganz subtil zu verstehen, dass ich noch ganz kurz mich mit dir unterhalten muss, bevor wir unsere Gäste vorstellen.
Ja, okay, dann leg mal los.
Eigentlich müsstest du mich jetzt fragen, wie es mir gerade so geht. Das wäre ein guter Einstieg.
Ich weiß, dass es dir gut geht, weil wir irgendwie seelisch miteinander verbunden sind und weil der HSV, der meistens unsere Laune maßgeblich beeinflusst, in den letzten Wochen einiges dafür getan hat, dass der Seelenfrieden vorherrscht.
Ja, das stimmt. Also letztes Mal haben wir uns ja auch ganz gut aus dem Fenster gelehnt, gesagt haben, dass die Folge ausgestrahlt wird als Derby-Sieger. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Aber du wirst dich sicherlich erinnern, Lukas, eigentlich wäre ich heute im Urlaub. Und das wiederum macht mich stinksauer.
Ja, aber auf der anderen Seite hast du ja heute ein mehr als ersatzwürdiges Alternativprogramm
auf dem Zettel. Das ist auch so ein bisschen das Einzige, was mich heute auch so am Leben gehalten hat und mich davor bewahrt hat, mich irgendwie zu ritzen oder mir andere Verletzungen zuzuführen, weil eigentlich wäre ich nämlich jetzt heute in Puerto Rico gewesen. Aber wie unser, ja, wie soll ich sagen, emotional zurückhaltender Chef einfach darauf sagt, ja, hier ist ja auch schön. Ja, also
recht hat er.
Ja, recht hat er. Ich bin noch nicht so weit, aber ja gut. Also deswegen meine ganze Hoffnung lag auf dem heutigen Abend und dass das unsere Stimmung wieder beziehungsweise meine nach oben treiben wird. Und jetzt falle ich dir nicht mehr ins Wort, Lukas. Jetzt stell doch mal unsere beiden Gäste heute vor. Halt, bevor wir das tun, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir nämlich heute hier wieder mal live und direkt aus dem Volksparkstadion senden. Punkt 1. Und dass wir jetzt auch noch ein Producer im Hintergrund haben, nämlich Hannes. Ne, das ist sozusagen der Rick Rubin der Podcaster-Szene, der jetzt endlich mal dafür sorgt, dass hier ein ordentlicher Sound irgendwie entsteht und nicht mehr diese ständigen Mosereien, dass man sich den Podcast so schlecht anhören kann, die Soundqualität anscheinend nicht ausreicht. Dem haben wir jetzt entgegengewirkt, wir haben jetzt Hannes, jetzt will ich da auch kein Gemecker mehr hören. Bitte, jetzt darfst du.
So, und jetzt zu den Gästen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass beide die Fankultur beim HSV durchaus mitgeprägt haben. Und auch wenn jetzt hier ganz bescheiden die Augenbrauen gehoben werden, denke ich immer noch, dass diese Aussage durchaus Bestand hat. Und würde jetzt das Wort an euch übergeben, mit der Bitte, einmal eure HSV-Biografie vorzustellen. Aber vielleicht nicht zu weit auszuholen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zu Wort.
Und vielleicht sagt ihr auch, wer ihr seid.
Das habe ich jetzt als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt.
Du kennst unsere Zuhörer, okay.
Gut, ich fange mal an, ne? Also, bitte. Ja, ich bin Nils, ich bin Jahrgang 74, habe jetzt gerade mal nachgerechnet, habe tatsächlich gestern vor 40 Jahren mein erstes HSV-Spiel gesehen, klassisch bei Papa an der Hand. Dann ging das natürlich so weiter, dass man sich dann ein bisschen verselbstständigt hat. Die erste Kutte, Westkurve, auch mal alleine los, die ersten Heimspiele. Ja, dann ging das schon in die 90er rüber. Und da begann das dann halt so, dass man dann auch mal in der Westkurve Block E, dann zu F rübergewandert ist, ein bisschen Kontakt auch zu den, sag ich mal, Allesfahrer-Leuten hatte. Tremper-Ticket durch die Gegend gereist, viele Stadien besucht. Und dann würde ich sagen, ging es ja schon mit der Gründung des Supporters-Clubs los. Da hatte ich dann auch relativ schnell Kontakt zum inneren Zirkel. Ja, und dann ging dieses, das ich sag mal, etwas professionellere Auswärtsfahren los in den 90ern.
Das soll ja auch unser Steckenpferd heute sein, dass den Titel unserer heutigen Podcast-Folge, der steht eigentlich noch nicht gar nicht, aber vielleicht konnte man das schon so ein bisschen raushören, dass es heute um die wilden 90er gehen wird. Und genau, übergebe das Wort an unseren zweiten Gast, wenn du fertig warst, denk mal. Bis auf erstes, also noch nicht, wir fangen ja gerade erst an.
Muss das Pulver nicht gleich verschießen.
Richtig.
Moin, ich bin Joachim Eibel, ich bin 69er Jahrgang, gehe seit 1980 regelmäßig aus eigenem Antrieb zum Fußball, bin natürlich auch über meinen Vater zu den Spielen gekommen und habe eigentlich anfänglich die klassische Fankarriere durchgemacht. Bin mit Kutte ins Stadion gegangen und dann später auch mit Bomberjacke, bin dann aber relativ schnell auch in die erlebnisorientierte Ecke irgendwie abgedriftet für eine ganze Zeit lang. Bin trotz Erlebnisorientierung immer großer HSV-Fan gewesen und auch zu allen möglichen Spielen hingefahren, teilweise auch allein, das schon in den 80ern. Später in den 90ern, wo es viel mehr Leute gab, mit denen ich regelmäßig unterwegs war, bin ich aber häufig auch trotzdem alleine derjenige gewesen, der dann halt nach Uerdingen, Wattenscheid oder sonst wohin gefahren ist. Ich bin danach zeitweise Mitarbeiter des HSV-Fanprojekts gewesen, habe mich auch beim Supporters Club engagiert ab Mitte der 90er und ja, seit Anfang der 2000er betreibe ich mit Nils Kuhlwein zusammen den 1887 Shop.
Okay, das ist ja auch irgendwie schon sehr aussagekräftig, wenn du, ich sag mal, die Leidenschaft zum HSV auch letzten Endes zu deinem Beruf gemacht hast. Ich glaube, das kann man dann so auch als Bewertung irgendwie stehen lassen, ohne dass es jetzt darauf hinaus soll, dass es einen kommerziellen Aspekt hat. Aber ich glaube, wenn man sich so viel mit dem HSV beschäftigt, dass es dann daraus auch irgendwie ein Geschäftsmodell resultiert, dann ist es, glaube ich, schon, steht das auch für sich.
Ja, und bei aller Liebe zur Tradition und zu traditionellen Werten, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass wir das nicht machen, um davon unser Leben zu finanzieren. Also jeder, der sagt, dass er das aus rein ideellen Werten macht, in dem Umfang, wie wir das jetzt machen, ich glaube, der würde auch lügen. Also das geht schon auch darum, Miete zu bezahlen und täglich was zu essen auf dem Tisch zu haben und ab und an vielleicht mal mit dem Hamburger SV quer durch Europa zu reisen. Oder zumindest durch Deutschland oder zumindest vor einem bezahlbaren Fernsehsender zu sitzen und das Spiel zu gucken.
Von dieser von dieser Notwendigkeit oder diesem Zwang Geld zu verdienen können Lukas und ich uns ja auch nicht freisprechen. Wir verdienen hier auch Geld, wenn auch
Wir bekommen welches,
genau. Sieht man auch, guckt man auch öfters in erstaunte Gesichter, wenn Leute einen so fragen, ob wir das eigentlich hauptberuflich machen. Kommen wir jetzt mal zurück zu dem eigentlichen Thema, was wir heute haben, und zwar 90er Jahre. Vielleicht so als kleine Einladung, Lukas, du bist 90 geboren, 89?
90.
90, ne? Ich bin 75er Jahrgang und bei mir war es so, dass so die 90er bei mir eigentlich eher so, gerade so die ersten, also dieses, sag ich mal, drei Viertel dieses Jahrzehnts, ich mich mehr so mit Musik und Musikszene, so dass das so meine vorrangige Subkultur war, auch wenn ich mich dem HSV immer verbunden gefühlt habe, aber wenig zum Fußball gegangen bin tatsächlich. Das kam dann erst später, wieder so Ende der 90er, dass mit meinem Papa so unsere alte Leidenschaft wieder uns so zusammengeführt hat und wir dann wieder zusammen zum Fußball gegangen sind. Deswegen ist das für uns halt auch irgendwie mega, mega spannend, weil jetzt so in der Rückschau hat man ja immer noch so, und das ist sicherlich sehr verkürzt, und da könnt ihr uns, glaube ich, gute Einblicke mal liefern, dass man sagt, ja, 90er Jahre, so, puh, auch so ein bisschen Tristesse, so was den sportlichen Erfolg angeht, auch was so Zuschauerzahlen im Vergleich so zu heute angeht. Was war eigentlich so in den 90er Jahren los? So, wie sah die Fankultur eigentlich so da genau aus? Und ich glaube, da sind wir beide auch irgendwie sehr gespannt drauf, da von euch was zu erfahren. Genau, vielleicht das mal so als Einstiegsfrage. So, wie sah die Fankultur in den 90ern aus? Was machte sie so aus? Gab's Choreos, Gesänge, visuelle Reize, Böller, Fanfare? Erzähl mal.
Also ich glaube, visuelle Reize gab es schon. Die waren sicherlich nicht so professionell wie heute. Also es gab immer viel Rauch. Das würde ich sagen, gab es auch schon Anfang der 90er. Ob das jetzt Nebeltöpfe waren oder so, das Leuchtkugeln, das gab es sicherlich. Ob das jetzt als Choreografie gewertet werden soll, das ich mal dahingestellt. Aber das gab es natürlich. Aber ansonsten war es, glaube ich, auch noch sehr geprägt noch von einer, heute würde man sagen, noch relativ großen Kutten-Szene. Aber dann irgendwann ging das auch schon, was Joachim auch schon aus den 80ern sagte, dass es so ein bisschen in die Bomberjackenrichtung ging. Man hat sich dann nur noch einen Schal, hatte nur noch einen schlichten Schal um. Das würde ich sagen, hatte sich dann schon in den 90ern schon so entwickelt.
Also aus meiner Sicht ist es ja so, dass am Anfang der 90er hatten wir ja teilweise Spiele, wo gerade mal 10.000 Zuschauer in einer alten Schüssel waren. Und das war natürlich konzentriertes HSV-Publikum. Nun muss man ja sehen, dass der Zuschauerschnitt damals meistens irgendwo Mitte 20.000 irgendwo lag, was ja alleine dann schon meistens an den Spielen gegen Bayern München lag, die das so ein bisschen hochgezogen haben. Und Heimspiele im alten Volkspark vor 15.000, 8.000, das war ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch nichts Ungewöhnliches. Die Leute waren halt, ja, eigentlich war es nicht schick, zum HSV zu gehen. Der HSV war nicht besonders erfolgreich. Man hatte so einen gewissen schlechten Ruf, wenn man zum HSV gegangen ist, weil natürlich zu der Zeit auch dem HSV-Fan eine politische Einstellung angelastet wurde, die halt auch nicht dazu beiträgt, dass jeder sagt, dass er gerne hingeht, was am Ende natürlich mitunter auch durch ja verschiedene Aktionen im Stadion und Sprechchöre ja auch tatsächlich noch untermauert wurde. Kann man ja nicht anders sagen. Und dementsprechend, das war früher ja eine ganz andere Atmosphäre rund ums Spiel. Heutzutage ist das ja mehr oder weniger so durchgestylt und es gibt eine Stadionshow und es gibt draußen überall Bierbuden mit lauter Unterhaltungsmusik und zum Teil auch mit Tänzerinnen und so weiter und so fort. Und damals gab es am Stellinger Bahnhof Onkel Klaus, das war die Wurstbude. Dann war da halt das, was heute die Unabsteigbar ist, als Kneipe. Und das war's. Mhm. Also mehr Entertainment war da nicht. Also wenn dann unterwegs nochmal einer irgendwo gestanden hat und hat aus der Palette Bier raus irgendwie ein paar Dosen verkauft, dann war's das schon. Und ja, mehr Anreize gab es denn eigentlich auch nicht, außer dem Fußball selbst, ne?
Wie war denn das so in der Kurve selber, wenn man jetzt Strukturen sucht? Ihr hattet es jetzt beide schon mal erwähnt, dass doch irgendwie viele Kutten da waren. Gab es darüber hinaus irgendwelche, ja, ich sag mal, organisierten Strukturen, die dann jetzt vielleicht auch mit heute vergleichbar sind oder die dann auch erst in den Kinderschuhen waren? Also wenn man jetzt auch so den Zeitstrahl betrachtet, aber mal eher südliche Gefilde so ins Visier nimmt, wo ja in Italien zu dem Zeitpunkt die Fankultur irgendwie sehr florierte, wo halt auch Ultra schon irgendwie eine total etablierte Subkultur war. Hat das in Hamburg irgendwie, wurde das wahrgenommen? Hat man das vielleicht irgendwie auch als Vorbild erachtet oder wie war da so die Ausrichtung?
Also es wurde auf jeden Fall wahrgenommen, also auch Ende der 80er schon. Ich sag mal, die Struktur innerhalb der damaligen Hamburger Hooligan-Gruppe, die waren schon so, dass alle sehr Fußball interessiert waren, alle auch sehr interessiert dran waren zu supporten, aber natürlich auch irgendwie schon auf der Straße und vor dem Stadion irgendwo handfest zulangen wollten. Und das waren ja so Eigenschaften, die man der Ultrakultur aus Italien zu dem Zeitpunkt irgendwie deutlich nachsagen konnte. Und nicht umsonst heißt ja die damalige Hooligan-Gruppe des HSV bis heute Hamburg Ultras, was für viele junge Leute wahrscheinlich irgendwie eher verstörend ist, dass man das sich nicht so ohne weiteres aufs T-Shirt drucken sollte heutzutage. Aber diesen Namen gibt's halt seit 32 Jahren mittlerweile. Oder 32,5 sogar schon.
Ja, ich glaube, es gab auch schon so die ersten Versuche oder sagen wir mal die ersten zaghaften Versuche. Es hat sich da auch schon mal jemand auf den Zaun gestellt. sagen wir so Mitte der 90er Jahre und versucht das so ein bisschen den Support zu koordinieren. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig gewesen. Man darf nicht vergessen, wir hatten ja auch kein Dach in der Westkurve. Es war von der Akustik her natürlich schwierig. Und was Joachim schon sagte, ist, der Zuschauerschnitt war, ich hätte ihn jetzt so auch so irgendwo bei 20.000, 25.000 gesehen. Wir hatten, glaube ich, immer jedes Jahr 4.400 Dauerkarten. Die hatten wir immer. Also das und das andere war dann ja so ein bisschen vom sportlichen Verlauf abhängig. Und da kam natürlich eine gewisse Tristesse auch auf. Aber ich würde schon sagen, dass diese in die Richtung der Ultrakultur, das ist eher in die zweite Hälfte der 90er, da wo es eigentlich bundesweit dann so ein bisschen in den Gründungsjahren anfing.
Wie wurde das so aufgenommen, wenn Leute da versucht haben, den Support zu unterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Das waren wahrscheinlich auch immer unterschiedliche Leute, oder?
Also ich glaube, es war schon für manche ein bisschen befremdlich, war dann natürlich auch schnell dieses Thema Wichtigtour und dann gab es auch mal welche, die waren dann auch schnell wieder verschwunden. Also so richtig etabliert würde ich jetzt sagen in den 90ern, dass da einer durchweg auf dem Zaun war, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Es war, wie gesagt, alles ein bisschen in den Kinderschuhen, ne? Also ja, wie gesagt, ist auch nicht einfach gewesen. Also von daher, große Kurve, kein Dach, keine Akustik.
Ja, und dann kam letztendlich dazu, dass das, was die Hamburg Ultras waren, ihre Heimat letztendlich auf der alten Südtribüne gefunden hatten. Relativ dicht zur Ostkurve, dass man auch möglichst dicht an den Gästefans dran ist, um da mal zu gucken oder vielleicht auch mal zu provozieren. Von dort kamen schon auch regelmäßig Gesänge, teilweise auch nicht ganz ernst gemeint manchmal. Und da herrschte häufig so eine Party-Atmosphäre. Das hat aber letztendlich nicht dazu beigetragen, dass der Rest des Stadions groß mitgemacht hätte. Also dass das sich von da aus irgendwo auf den Rest der Tribünenbesucher übergeschwappt wäre, das könnte man nicht sagen. Aber also es hat durchaus da teilweise 200-300 Leute gegeben, die von dort aus den HSV unterstützt haben. Letztendlich aber halt, ja, wenn man ehrlich ist, mehr oder weniger, man hat sich selbst gefeiert. Ne, das, was man ja den Ultragruppen heutzutage auch häufig nachsagt, dass die sich mehr oder weniger eigentlich nur für sich selbst interessieren. Da war es tatsächlich so, die Leute sind gekommen und haben da irgendwo ihren Wochenend Fun gehabt.
Und würdest du auch sagen, also dass so diese Form der Atmosphäre erst dann so im Stadion begann oder gab es draußen auch schon irgendwie sowas, was die Anreise, sag ich mal, von Stelling jetzt bis zum Stadion angeht? Oder war das halt einfach nur so ein Weg, den man irgendwie zurücklegen musste in irgendeiner Form?
Naja, für den Großteil der Zuschauer war es ein Weg, den man zurücklegen musste. Für uns war es damals ein Weg, der mitunter auch ich sag mal, die eine oder andere Auseinandersetzung mit irgendwelchen Gästefans mit sich gebracht hat. Aber ja, es gab keinen Bus-Shuttle, man musste gehen. Und da war nicht viel rauszuholen irgendwie.
Wie gesagt, es war ja auch nicht viel auf dem Weg, also wenn man das mit heute vergleicht. Ne? Also es war ja eigentlich schon recht karg. Ich meine auch, dass zu dem Zeitpunkt der Volkspark auch noch bei Weitem nicht so beleuchtet war wie heute. Also
das ist, glaube ich, erst so WM alles.
Ich meine auch, dass da hat sich natürlich auch noch viel getan am Bahnhof selber. Das muss man ja sagen, dass da auch viel verloren gegangen ist. Ne? Also ich sag mal da die Würstchenbude, die dann da wegrationalisiert wurde im Zuge der WM-Vorbereitung für 2006. Aber nee, so viel war da eigentlich auf dem Weg nicht.
Und jetzt ist schon zwei, dreimal das Stichwort Gästefans gefallen. Wie war das damals so auch zahlenmäßig? Wie viele Gästefans waren so im Schnitt da? Welche Vereine haben da am meisten Fans mitgebracht? Also welche Ritte waren die heißesten? Auch dann für euch, Joachim?
Also in den 80ern war es so, dass du klar, gegen Bayern München hast du immer viele Gästefans gehabt, weil natürlich auch viele aus dem Umland gekommen sind. Bei den Vereinen, die tatsächlich ihren Gästeanhang mehr oder weniger bei sich aus dem größeren Umkreis ihrer eigenen Stadt irgendwie mitgebracht haben, da hast du halt auch mal nur 50 mal 60 mal 150 oder mal 500 gehabt. Und es gab dann Vereine, ja, wenn bei denen irgendwas Großes anstand, in den 90ern, dann sind da auch viele geworden, also gewesen. Aber ich sag mal, sowas wie Dortmund ist halt auch erst Mitte der 90er mit vielen wirklich gekommen. Oder, naja, wenn man sich die Spiele gegen Kaiserslautern anguckt, wo die hier deutscher Meister geworden sind, da waren 40.000 von denen im Stadion. Die sind dann aber halt auch bei früheren Spielen auch mal nur mit 2 Busbesatzungen da gewesen. Also das war schon alles auch sehr unterschiedlich.
Wie waren die so besetzt? Also dieser Kern von den anderen Fanszenen, die dann hier ins Volkspark gekommen sind. Du sagst, es sind irgendwie so 150 Leute, manchmal nur irgendwie 100, sowas. Was waren das so für Leute? Einfach so normalo Publikum oder total gemischt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz gemischt, und du konntest auch nicht sagen. Also es gab Vereine, wo du wusstest, wenn die kommen, die bringen zwar unterschiedlich viele Leute insgesamt mit, aber die haben immer ihren Kern von Leuten dabei, die halt auch irgendwie Streit suchen. Das waren, zu der Zeit waren das Vereine wie Schalke, Düsseldorf. Bayern hat immer irgendwie eine gute Kombo dabei gehabt, die immer auf Streit aus waren. Die kleineren Vereine, sowas wie Leverkusen oder Bochum, die haben schon auch motivierte und engagierte Leute gehabt. Aber da sind natürlich dann insgesamt vielleicht 2 Busse von denen da gewesen, und ein Bus bestand dann halt aus Leuten, die halt auch irgendwie Streit gesucht haben. Also ist alles sehr überschaubar von den Gesamtzahlen her.
Mhm. Würdest du auch sagen, dass dann so dieses, keine Ahnung, so das Kribbelige an solchen Tagen dann auch so aus der Szene kam? Also dass so die Atmosphäre, was generell so den Thrill an so einem Stadionbesuch ausgemacht hat, so aus der Ecke kam, dass das so eine dominante Subkultur war, so zu der Zeit in den 90ern? Oder gab es da noch irgendwas anderes, was so auffällig war?
Also ich kann da nur für mich jetzt sprechen. Also für mich war das der Großteil des Thrills. Ich habe gerne HSV geguckt und mich hat interessiert, wie viele Gästefans da kommen und was für welche und ob eventuell irgendwo was geht oder halt eben auch nicht. Also das war das, was mich letztendlich jede Woche irgendwo zum Fußball bewegt hat.
Wie war das bei dir, Nils?
Ja, das hat man natürlich auch wahrgenommen. Ich würde sagen, insgesamt war natürlich auch deutlich viel mehr um das Spiel oder um das Stadion herum los. Also das, was heute ja so ein bisschen, ich sag mal, verpönt ist, das war damals sicherlich noch etwas anderes. Da hat man auch als normaler Fan natürlich auch viel mitbekommen. Ob das an der Ostkurve war oder so. Man hatte dann auch irgendwann, sag ich mal, so einen gewissen Blick für die Situation und wusste, da ist die Gruppe X, da ist Gruppe Y. Also das war sicherlich schon so, dass sich da um das Stadion direkt in der Nähe deutlich mehr abgespielt hat. Aber sicherlich auch an den neuralgischen Punkten in der Innenstadt. Das würde ich schon sagen. Das war schon recht verbreitet in der Zeit.
Weil ich finde das dann schon auch interessant. Ne? Auf der einen Seite sagt man so, okay, drumherum war eigentlich nichts und es war so eigentlich so ein bisschen Wüste, ne? Hier so irgendwie, um hierher zu
kommen. Vielleicht auch deshalb, ne?
Aber auf der anderen Seite war halt schon irgendwie viel mehr möglich, ne? Als heutzutage, wenn du anguckst, was hier auch so aufgefahren wird an Ordnungskräften bei den sag ich mal, sehr überschaubaren Begegnungen. Da ist ja, sag ich mal, dieser ganze Bereich dann auch eher, ja, hat sich dann ja auch verständlicherweise woanders hin verlagert.
So. Es fiel halt auch anders auf, ne? Also ja. Ich sag mal, heute würde es untergehen in dem ganzen Party drumherum, aber es war halt wenig drumherum los, was das Unterhaltungsprogramm anging. Und daher fiel es natürlich dann auch auf. Mhm. Und daher fielen natürlich auch gewisse Gruppen auf. Das ist ja ganz logisch, wenn man weniger Leute hat im Stadion. Wir hatten halt keine 50, 60.000, sondern in der Regel waren es halt nur deutlich weniger. Und dann fallen natürlich auch gewisse Gruppen anders auf. Das ist
wie war so der Blick? Was würdest du sagen, wie war so der Blick von, sag ich mal, so den HSV-Anhängerinnen auf diese Gruppierung, die auffälliger waren? War das halt auch ein Grund, ich sag mal, eine Idee zu sagen, deswegen geht man auch zu Fußball, nicht weil man jetzt daran partizipiert und auch Bock hat, da irgendwie mitzumachen, sondern einfach, weil es vielleicht auch spannend ist, da ist wieder ein bisschen was los und es ja, hat dann auch so einen kleinen,
ja, ne? Das auf jeden Fall, das würde ich schon so sehen. Also das, und wenn man auf dem Schulhof was zu erzählen hatte und damals war es ja auch so, dass das auch medial ein gewisses Echo immer fand und ich glaube, man hat sich dann auch so ein bisschen da wiedergefunden, was Joachim schon sagte, ne? Also es war noch nicht alles so Mainstream, man war dann schon, ach, da gehst du wieder hin und zu den Verrückten und das war zumindest, sage ich mal, Anfang der 90er war das immer noch sehr zugegen. Aber das natürlich hat einen das auch interessiert irgendwo und das ist klar.
Wir haben auch mitbekommen. Wir haben jetzt ja viel so über die Situation hier in Hamburg so gesprochen. Da würde ich gerne noch mal so auf das Thema Treffpunkte und so eingehen. Wie war das? Also jetzt mal erstmal so im Stadtbild. So wo hat man sich da so zu Heimspielen getroffen? Was waren da so die Treffpunkte? Was ist da so passiert? Was war da so los? Wer ist da gekommen?
Ja, also ich sag mal, der große Treffpunkt für HSV-Fans war natürlich eigentlich immer der Mönckebergbrunnen in der Mönckebergstraße. Das war traditionell aus den 80ern noch geblieben und hat sich meiner Meinung nach auch mit stetig geringer werdenden Zahlen, aber auch bis in die 90er irgendwie wie gerettet. Und was unsere Gruppierung damals angeht, wir haben uns schon häufig auch bei Nagels getroffen am Hauptbahnhof. Wir haben zeitweise in Kneipen verkehrt, die in der Bremer Reihe, also in St. Georg, ganz in Bahnhofsnähe sind, wodurch man so ein bisschen ankommende Gästefans, abreisende Gästefans im Auge hatte und so ein bisschen entsprechend reagieren konnte, was die da machen. Später hat sich das dann eigentlich alles Richtung Kiez verlagert. Aber man muss halt auch sehen, Ende der 80er, Anfang der 90er war der Kiez im Grunde genommen wie der HSV, ein Teil von Hamburg. Aber keiner ist wirklich hingegangen oder hat es zugegeben, dass er hingeht. Ne? Also
Ja, ich, also meine frühen jugendlichen Erinnerungen, also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da völlig verzerrte Wahrnehmungen habe, müsst ihr mal irgendwie sagen. Aber ich erinnere mich auch, dass ich immer so mit Kumpels von der Schule, vor allem nachdem ich dann irgendwie irgendwann gewechselt bin, als, ich weiß gar nicht, wie alt ich da, 14,5, 15, ich weiß es gar nicht mehr so genau, irgendwie so in dem Alter, in Stellingsschule gegangen bin und dann auch öfters so vor Fußballspielen zum Mönckebrunnen gegangen bin, Freitags, Samstags und so. Und ich so, dass meine Erinnerungen so waren, dass das ein extremer Mix war an Leuten, dass da irgendwie alles irgendwie rumhing, von Punkern, Fußball, Rockern, Kutten, also das ist so meine Erinnerung. Habt ihr das auch noch so auf dem, also das ist immer so ein, da ist man irgendwie hingegangen und da war auf jeden Fall immer irgendwie was los und es war ein unglaublicher Mix an Leuten und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass alle nur wegen Fußball irgendwie da waren, irgendwie so an diesen Tagen. Oder habe ich da irgendwie so eine verschwommene Wahrnehmung?
Also ich glaube, homogen war das auf jeden Fall nicht. Das war schon ein Mix aus allem. Ob das jetzt nun Leute waren, die vielleicht gar nichts mit Fußball, das würde ich jetzt, kann ich nicht beurteilen. Also für mich war es eigentlich eher so, dass ich auch in der Zeit oder in den frühen Zeiten auch immer relativ schnell nach Stelling gefahren bin und diesen Umweg oder was heißt Umweg, also über den Mönckebergbrunnen, das war nicht häufig bei mir. Also dass ich da jetzt regelmäßig zum Treffpunkt gegangen bin. Wir sind immer mit unserer Gruppe dann sozusagen, mit unseren Leuten aus dem Stadtteil dann mit der S-Bahn, das war ja schon eine etwas längere Anreise, hat man natürlich auch anders wahrgenommen, ne? Und dann war es auch was Besonderes und dementsprechend ist man dann vielleicht auch schon ein bisschen früher schon mal Richtung Stadion gegangen. Also dass das jetzt so ein Einheitsbrei, sag ich mal, war, das würde ich auch nicht sehen. Aber inwieweit sich das da alles zusammengesetzt hat, das war schon ein Mix aus diversen Leuten, oder?
Würde ich auch so sagen, ja, weil das macht meiner Meinung nach auch immer viel vom Publikum beim HSV aus, dass es von bis ist, sei es, was die Subkulturen angeht, was die politische Einstellung angeht. Irgendwie haben wir in diesem Stadion immer irgendwie alles gehabt. Das gab eigentlich nie eine einheitliche Meinung. Es gab nie ein einheitliches Aussehen. Es gab auch nie eine einheitliche Musikrichtung, die gemocht wurde. Also das war immer alles irgendwie bunt. Und das finde ich eigentlich beim HSV auch seit jeher sehr angenehm, dass man sich nicht irgendwo in eine Ecke stellen muss oder in eine Schublade, in einer Schublade unterbringen muss, um irgendwie dabei zu sein, sondern dass man letztendlich das machen kann, was man gerne möchte.
Wie sah das bei Auswärtsspielen aus? War der HSV-Haufen da auch so heterogen aufgestellt? Also wenn ich jetzt so die Zahlen widerspiegelt, die die Gäste hier, die Gastvereine in Hamburg mitgebracht haben, dass er durchaus teilweise von der Größenordnung überschaubar war, war es beim HSV wahrscheinlich ähnlich?
Also in den 80ern auf jeden Fall. Ich kann mich an Spiele erinnern, wo wir zum Nachholspiel in Kaiserslautern waren und da waren, glaube ich, aus dem Großraum Hamburg. Und den ziehen wir schon ganz groß bis einschließlich Delmenhorst irgendwie, waren da, glaube ich, 15 Leute aus Hamburg plus eine Handvoll Leute aus dem Umland. Also da waren 30, 40 HSV-Fans auf dem Dienstagabend. Und das war auch nicht ungewöhnlich. Also es hat sehr viele Spiele in der Zeit gegeben, wo diejenigen, die hingefahren sind, die konntest du, also was aus Hamburg losgefahren ist, das konntest du teilweise an zwei Händen abzählen. Das sind später halt, ist es besser geworden, also was heißt besser, aber anders geworden. Die Reisemöglichkeiten wurden einfacher. Ich sag mal, das Rahmenprogramm, das sich auch durch unsere Gruppe bei diesen Spielen irgendwie zum Teil geboten hat und die entsprechenden Reiseangebote, die haben dann letztendlich auch mal dafür gesorgt, dass irgendwo mehr Leute hingefahren sind. Da hat es dann aber auch durchaus Spiele gegeben, wo mehr Erlebnisorientierte im Gästeblock waren als reine Fußballzuschauer.
Also wie waren da so die Anreisen? Also es hat sich ja sicherlich auch in dem Jahrzehnt in England gerade zum Ende hin auch durch die Gründung des Supporters-Clubs nochmal grundsätzlich irgendwie verbessert, würde ich mal sagen, oder halt professionalisiert. Wie war anfangs da die Anreise? War das mehr Bahn, war das mehr Bus? Hat man da auch irgendwas Neuner gemietet oder PKW oder wie?
Ich glaube, es war ein Mix, ne? Also zumindest war das bei mir so. Man hatte ja Anfang der 90er auch immer noch die Angebote vom Dachverband der Fanclubs. Die haben immer Busreisen angeboten. Ich glaube auch ausschließlich Busreisen. Und dann ging das ja wirklich, was du schon sagtest, dann ging das ja mit der Gründung des Supporters-Clubs los, dass das so ein bisschen professioneller wurde, dass es dann Gruppenreisen gab, günstige Gruppenreisen. Und man dann halt auch wieder mit einer relativ großen Gruppe auch durch die Gegend gefahren ist. Das hat dann schon wieder viele, sag ich mal, auch Ältere rausgeholt, also die dann vielleicht auch mal eine Zeit lang nicht zum Fußball gefahren sind und das dann wieder so ein bisschen haben aufleben lassen. Das war schon der Fall. Vorher, was natürlich auch noch so dazu kam, da ist man natürlich dann irgendwann aus dem Alter rausgeraten. Das war diese Zeit, dass man auch mit Tramper-Tickets gefahren ist. Da war man ja, konnte man einen Monat quasi zu einem Festpreis quer durch Deutschland reisen, und das haben natürlich viele genutzt, weil es dann bei entsprechenden Spielen auch günstig war. Ne? Also, aber das ging dann auch irgendwann, glaube ich, nur noch bis Mitte 20 oder da lief das dann so ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, ob das in den 90ern sogar abgeschafft wurde. Es war dann irgendwie, glaube ich, wurde nochmal aufgelebt oder aufleben lassen.
Ja, aber dann meine ich mit 4 Fahrten, die man innerhalb von einem Monat irgendwie eintragen konnte, oder 8 Fahrten.
Ja,
oder
so. Aber ich glaube, dass
vier Hin- und 4 Rückfahrten hatte. Das war aber die Zeit, wo dann auch viel auf diesen Dingern rumradiert wurde, dass man möglichst.
Wollte ich gerade sagen, nee, die Bahn hatte, glaube ich, tatsächlich Bleistifte akzeptiert. Also das, du konntest das mit Bleistift deine Reise eintragen. Das war.
Apropos günstige Gruppenreisen, ich glaube auch, dass es die L&T-Tours.
Den muss ich zumindest einmal bringen. Also
zumindest formhalber.
Das wollen wir lieber nicht vertiefen.
Oh Mann, das war meine Lieblingsfrage für heute.
Okay, vertiefen wir diesen Bereich nicht, aber ich würde schon hier gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und wo es darum geht, wir haben gesagt, ja, ihr habt uns gesagt, ja, das waren so gefahren und dann so gefahren. Das ist alles schön und gut, aber unsere Zuhörerschaft ist natürlich auch an Details interessiert und an besonders dreckigen, schmutzigen Details, was denn so auf diesen Touren so alles passiert ist. Ich würde euch jetzt mal bitten, so wenn ihr mal so die 90er Jahre Revue passieren lässt, so erstmal so national, so Anreisen und was da so für Dinge passiert sind, absurde Geschichten, die sich da so abgespielt haben. Lasst unsere Zuhörer mal so ein bisschen teilhaben an dem, was da so in den 90er Jahren so an Anarchie herrschte.
Also ich würde sagen, ein Highlight war eigentlich immer die Reise nach München. Kann man, glaube ich, pauschal sagen. Das ging dann entweder, ist man ja schon über Nacht angereist, über einen Sonderzug, und entsprechend, in einem entsprechenden Zustand ist man dann schon in München morgens angekommen. Dann war es ja damals auch so, da gab es immer noch ein sehr großes Bierlokal in der Innenstadt in München, und da, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reingehen, ich hätte jetzt gesagt 2.000, 3.000. Also mit einer Bühne in der Mitte, da spielte dann immer schon eine Kapelle, und ich sag mal, nach dem Spiel ging es dann da zum gemütlichen Teil über. Und da wurde dann tatsächlich auch wirklich zu Hunderten auf den Tischen getanzt. Und ich kann mich da auch an Szenen erinnern, dass dann das Essen mal wird natürlich dann auch durch den Saal getragen. Und wenn dann mal ein junger Mann auf den Stuhl stand und da kam dann gerade eine Gänsekeule vorbei, die wurde dann auch mal entwendet, und dann wurde dem Gast am Ende, der das dann kriegen sollte, dann war da noch ein halber Knödel und der Rest vom Rotkohl drauf. Das hatte die Bedienung natürlich nicht mitbekommen, weil sie den Teller oder das Tablett ja quasi über Kopf getragen hat. Zudem brauchte man im Grunde auch, man brauchte eigentlich keine Armbanduhr, weil um 10:30 kam dann der Bundesgrenzschutz und hat das Ganze dann beendet, und dann trabte man wieder mit der ganzen Bagage, sag ich mal, in deutlich angetrunkenem Zustand wieder zum Zug zurück und dann ging es wieder über Schiene die ganze Nacht zurück. Das war eigentlich, also fand ich immer eins der Highlights der Saison. München war immer, ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so auf die Mütze gekriegt da. Also da war es dann, oder eher von Tragik geprägt, ne, dass man dann noch kurz vor Schluss was bekommen hat. Aber ich würde sagen, München war schon national immer eine schöne Reise.
Ja, durchaus. Und was gerade auch Anfang der 90er immer gerne genommen waren, waren alle Touren, die Richtung Westen geführt haben, weil das eigentlich mit der ganzen Reisegruppe und auch mit vielen anderen HSV-Fans in wilden Partys in der Düsseldorfer Altstadt geendet ist. Also da waren dann teilweise irgendwie hunderte Leute von unserer Reisegruppe, von diversen Allesfahrern zu der Zeit bis hin zu irgendwelchen Kunden aus der Umgebung waren dann ja am Singen, am Tanzen und haben da so ihr Fest gefeiert.
Mhm. Und ihr seid ja auch so ein bisschen stellvertretend jetzt hier auch noch so für eine große Menge von Leuten, die zu der Zeit auch gefahren sind, sind da noch so, wir nennen natürlich keine Namen, aber so besondere ja Leute, die sich durch spezielle Aktionen einen Namen gemacht haben zu dieser Zeit.
Also es gab zumindest Leute, die kein Problem damit hatten, halt sich ihrer Kleider zu entledigen. Das kam natürlich auch regelmäßig vor. Da gab es dann auch...
Das ist bei HSVern auch so, immer noch sehr ausgeprägt.
Viel nacktes Fleisch. Viel nacktes Fleisch, das stimmt. Und eigentlich auch ohne einen direkten Anlass. Also teilweise wurde wirklich nur auf die Uhr geguckt und dann wäre es ja wieder soweit. Und also man muss sagen, was natürlich immer bei uns der Fall war, wir haben auch viel Spaß immer auf den Rückfahrten gehabt. Es hat sich eigentlich alles immer in den Speisewagen, in den richtig klassischen Speisewagen abgespielt. Also das waren dann auch schon wirklich schöne Partys, muss man sagen, auf dem Rückweg. Und egal, ob man jetzt gewonnen oder verloren hatte. Also im Grunde genommen, was Joachim ja auch schon sagte, man hat sich dann teilweise auch vielleicht ein bisschen selber gefeiert und ja, das waren schon, illustre Leute auch unterwegs, das muss man sagen. Also ja, das mit der Kleidergeschichte, das war schon bei einigen Leuten weiter verbreitet, ja.
Und was irgendwann auch mehr oder weniger so ein Klassiker geworden ist, dass zu der Zeit Leute im Besitz eines Vierkants waren im Zug, mit dem man halt wahlweise Abteile abschließen konnte, Abteile aufschließen konnte oder aber halt auch Zugang zu diesem Kasten hat, wo halt dieser Telefonhörer drin hängt, mit dem man dann per Knopfdruck Ansagen im ganzen Zug machen konnte. Und da hat es dann halt von bis. Also das Harmloseste war dann irgendwie immer noch kurz nach der Abfahrt in Hannover in Richtung Hamburg zu sagen, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg-Harburg. Und die weniger geschulten Mitreisenden sind dann schon mal aufgestanden, haben ihr Gepäck genommen und haben sich an die Tür gestellt und haben sich gewundert, dass Hamburg-Harburg denn doch am Ende immer noch 1,5 Stunden weit weg ist. Anderes Mal hat es auch Meldungen der Flak-Division Berlin gegeben, dass Bomberverbände irgendwo im Bereich Braunschweig, Hannover gesichtet wurden und Ähnliches. Also es war sehr kurios und es gab eigentlich nichts, was es nicht gab. Also trotz nicht vorhandenen Gepäckwagen wurde irgendwann durchgegeben, dass im Gepäckwagen noch irgendwo eine Schlange aus einem Transportkoffer entflohen ist. Und die Leute haben sich halt auf ihre Sitze gestellt, weil... Naja, irgendwo muss diese Schlange
ja
sein.
Weiß man ja nicht.
Man weiß das nie. Oder das eine Jahr war das auch relativ wild im Zug. Da hatte der HSV in Frankfurt gespielt. Das war 1992. Das war am Karnevalssonnabend. Und auch wenn Hamburg ja nun nicht gerade als Karnevalshochburg bekannt ist, war es schon so, dass morgens irgendwo bei Kaufhof und Horten noch irgendwo in der Kostümabteilung Leute sich diverses Karnevals- und Kostümmaterial besorgt haben, was dazu führte, dass letztendlich im Zug wilde Schießereien zwischen Cowboy und Indianern war, dass dann aber auch Leute mit Gummihammern durch die Gegend gelaufen sind, Leute mit riesen Sombreros auf. Also es war schon kurios. Also für Normalreisende immer, ich sag mal, nicht ganz gewöhnungsbedürftig. Also
ja, es gab auch so Sachen, die hatten, glaube ich, dann auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, mal Mitte der 90er auf Schalke gespielt und hatten da, da war ja immer noch ein Pufferblock neben dem Gästeblock und da hatten wir dann irgendwie mit mehreren Leuten eine Wäscheleine aufgehangen und dann alte Schlüpper und Schlafanzüge und was da alles hing. Und einer, ein Mitreisender hatte noch so ein, das hatte ich gar nicht mitbekommen, der hatte so einen kleinen aufblasbaren Papagei dabei und den hat er dann unten auf den Zaun irgendwie befestigt und im Fernsehen durch den Wind sah das dann wirklich bei einer einen Ecke so aus, als wenn der echt wäre. Also, dass da wirklich ein Ara auf dem Zaun saß und der mit dem Kopf dann auch so ein bisschen nickte. Also, da wird der eine oder andere vielleicht auch gehinterfragt haben, was da gerade los ist. Also,
und da gab's dann die Frage von anderen HSV-Fans. Das ist ja ganz lustig, aber was wolltet ihr damit denn ausdrücken? Und die Antwort war, ja, nichts. Das ist einfach nur so.
Aber es war natürlich auch ein großer Spaß, ne? Dass im Nachbarblock die Heimseite natürlich sich auch die Fragen gestellt hat, was das jetzt genau soll und das nicht einordnen konnte, ist das jetzt eigentlich eine Provokation oder worum geht's hier eigentlich gerade? Und genau darin lag natürlich der Reiz, ne? Das musste nicht immer irgendwie einen großen intellektuellen Sinn ergeben. Also ja, das war schon viel Blödsinn dabei, ja klar.
Dadaistisch. und wo wir jetzt gerade schon so bei anderen so Auswärtsfahrten und so sind, also heutzutage haben wir vorhin auch schon kurz angemerkt, wird man ja immer schon sehr bei dem kleinsten Aufkommen von Fußballfans sehr eng von Ordnungskräften begleitet. Wie war das in den 90ern so? Wie sah es da bei den Gästeblöcken aus? Auf den Anreisen hat man da viel mit Polizei zu tun gehabt? Jetzt aber so im Vergleich zu heute, die jungen Leute, die heute zum Fußball gehen, kennen das ja gar nicht anders als irgendwie immer sehr eng mit behelmten, angespannten, vollgepanzerten Polizeieinheiten von A nach B gebracht zu werden. Wie war das denn in den 90ern?
Also ich würde sagen, durch die Gründung des Supporters-Clubs hatten wir natürlich auch bei den Fahrten immer eine gewisse Begleitung. Ich glaube, da gab es auch immer einen gewissen Austausch und das war dann auch schon recht professionell. Ich habe es jetzt nicht als so martialisch in Erinnerung, aber wir hatten Begleitung, hatten wir eigentlich immer. Wir hatten immer eine Polizeiabordnung im Zug dabei, also wahrscheinlich aber auch, weil man auch kein großes Geheimnis um die Anreise gemacht hat und dementsprechend, aber dass das jetzt so martialisch war, würde ich nicht unbedingt so unterschreiben.
Ja, wo du eben die Münchner Geschichte erzählt hast, das ist ja heute, bedarf es ja einer konspirativen Anreise, wie es so schön genannt wird, um irgendwo in einer größeren Stadt dann auch nochmal ein Wirtshaus oder so besuchen zu können. Das wird ja einem größeren Haufen an Gästefans eigentlich gar nicht mehr wirklich gewährt, es sei denn, es gibt extra Kneipen sozusagen für die anreisenden Fans, aber so klar, wenn man jetzt mit einem PKW unterwegs ist, dann ist das natürlich irgendwie immer möglich, aber mit dem großen Haufen irgendwo noch in eine Kneipe zu gehen, da muss man ja heutzutage schon echt Glück haben, dass die Polizei einen guten Tag hat und sagt, okay, ihr dürft jetzt hier noch ein Bierchen trinken vorher.
Ja, ich glaube, das ist früher von der Polizei nicht immer erwünscht gewesen, dass man irgendwo in Städten noch irgendwo einkehrt. Aber die haben es halt eigentlich auch nicht wirklich verhindert. Also ich sag mal, Anfang der 90er war das so, dass wir häufig bei Spielen im Westen, wenn eigentlich schon klar war, dass es abends in die Düsseldorfer Altstadt gehen sollte, dass die Polizei uns auf dem Hinweg in Düsseldorf am Bahnhof gesagt hat, also heute Abend null Chance, ihr kommt hier nicht rein, wir lassen keinen in die Altstadt von euch, ihr könnt gleich nach Hause fahren. Und das Ende vom Lied war dann, dass man halt auf dem Rückweg aus Köln oder Mönchengladbach irgendwie halt eine S-Bahn-Station vor Düsseldorf Hauptbahnhof ausgestiegen ist und von da aus zu Fuß in die Düsseldorfer Altstadt gegangen ist oder notfalls auch den Polizeibeamten in Düsseldorf auf dem Bahnhof angelogen hat und gesagt hat, ja, wir haben unseren Bus aber hier am Rheinufer stehen und da müssten wir jetzt mal hin. Und so hat man es eigentlich immer irgendwie hingekriegt. Also es ist nicht so gewesen, dass die Polizei jetzt alles dran gesetzt hätte, das zu verhindern. Hat aber schon immer versucht, einen so ein bisschen sanft dahin zu drücken, dass man es irgendwie sein lässt. Und das hat uns ja eigentlich auch nicht interessiert.
So, das war der erste Teil der HSV-Matrix über die 90er Jahre beim HSV mit Nils und Joachim. Und wer Bock hat, kann sich auch gerne noch den zweiten Teil zu dieser Folge reinziehen, den wir zeitgleich hochgeladen haben. Viel Spaß!